Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute mal wieder ein Thema, beschäftigt gerade die Energiewirtschaft gerade ganz extrem neue Produkte, Produktentwicklung, ne? Und wir haben schon viele Produktentwicklungsprojekte begleiten dürfen, auch strukturieren dürfen, und ganz häufig sehen diese Produktentwicklungsprojekte echt lernfähig aus. Ne? Da werden Kundeninterviews gemacht, Marktanalysen gefahren, Workshops gemacht, Tests, Technikchecks, Vertriebserfahrung, Business Case Runden. Also echt viel Wissen und vor allem viel Lernen. Aber trotzdem wird das Produkt nicht klarer. Der Nutzen wird häufig gar nicht einfacher, die Umsetzung nicht leichter, die Vermarktung nicht schärfer. Das Projekt wird dann wahnsinnig beschäftigt, aber irgendwie wird es nicht so richtig klüger. Also, wenn ihr im Produkttermin regelmäßig über Stand, Aufgaben und offene Punkte sprecht, aber selten über das, was ihr als Organisation neu verstanden habt, dann ist die Folge wahrscheinlich relevant. Und wenn Research, technische Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, Service und Führung jeweils Erkenntnisse haben, aber trotzdem kein gemeinsames Produktbild entsteht, dann habt ihr wahrscheinlich gar kein Erkenntnisproblem mehr, dann habt ihr ein Lernsystemproblem. Also wenn alle etwas lernen, aber das Produkt nicht besser wird, dann ist das Lernen nicht verbunden, und genau darum geht es heute, das Lernen zu verbinden. Es geht nicht um mehr Feedback, es geht nicht um bessere Marktforschung, es geht nicht um perfekte Produktentscheidungen, sondern um das gemeinsame Lernen in der Produktentwicklung. Also wie wird aus verteiltem Wissen ein gemeinsames Verständnis? Wenn euch das alles ein bisschen bekannt vorkommt und ihr denkt, das könnte spannend sein, vielleicht noch nicht mal nur für die Produktentwicklung, dann bleibt dran, denn darum geht's heute. Ich bleibe aber trotzdem bei der Produktentwicklung. Die wird häufig als Ablauf gedacht. Das ist ganz häufig auch, wenn wir angefragt werden, wenn das Produkt oder das Projekt am Anfang steht, dann werden wir häufig gefragt, könnt ihr da irgendwie so einen Wasserfall-Slide oder Chart rausmachen, so einen Gantt-Chart als Projektplan, ne? Idee, Kundenbedarf, Lösung, Business Case, Umsetzung, Go-to-Market, Launch. So, klingt total sauber, ist aber viel zu linear. Denn in Wirklichkeit entstehen ganz, ganz viele Erkenntnisse in so einem Projekt gleichzeitig. Ne? Markterkenntnisse entstehen, Produkterkenntnisse, also Nutzen, Machbarkeit, Prioritäten, die Umsetzung mit Prozessen, Systemen und irgendwelche Hürden und auch die Risiken, also führungsrelevante Themen, ne? Budget und die strategische Relevanz. Und das sind alles Lernperspektiven, die sind total wichtig. Das Problem dabei ist, keine ist vollständig. Ne? Diese Perspektiven werden dann oft koordiniert, aber eben nicht gemeinsam verarbeitet. Dann fragt man nämlich nach, was ist der Stand, wer macht was, bis wann. Das ist Koordination. Aber organisationales Lernen ist was anderes, wenn ich das zusammenbringen möchte. Dann muss ich halt diese Fragen stellen, was verstehen wir denn heute anders? Wo widersprechen sich eigentlich unsere Beobachtungen und Erkenntnisse? Ne? Welche Annahme trägt eigentlich gar nicht mehr? Und was ist unser gemeinsames Produktverständnis? Also, das ist manchmal total unbequem, das sind die härteren Fragen, aber ein Produktprojekt kann hervorragend koordiniert sein, aber eben schlecht lernen. Und das ist ein Problem. So. Der zentrale Denkfehler: Wenn einzelne Teams lernen, lernt automatisch die gesamte Organisation oder das gesamte Projektentwicklungsteam. Nee, ist leider Gottes nicht so. Ein Research-Team kann schlauer werden, ein Produktteam auch, ne? Vertrieb kann schlauer werden, Service und auch die Führung. Aber trotzdem bleibt das gemeinsame Produktverständnis schwach an der Stelle. Warum? Weil jede Funktion ihre eigene Logik hat. Ne? Research sucht Muster, Marketing sucht Anschlussfähigkeit oder starke Aussagefähigkeiten, Vertrieb sucht Kaufbarkeit, ne? Und Management sucht Tragfähigkeit. Das ist alles legitim, aber alles nebeneinander gestellt, daraus entstehen dann Lerninseln. Und Lerninseln, die sehen halt für sich total vernünftig aus. Ne? Aber sie ergeben halt nicht eine ganze Fläche, nicht einen Kontinent, ne, sondern Lerninseln sind voneinander abgegrenzt und ergeben eben kein vernünftiges Produkt. Wenn wir da in die Theorie reinschauen, dann ist es auch Argyris und Schön, die organisationales Lernen sich mal angeschaut haben, und die unterscheiden zwischen Single-Loop-Learning, wo es darum geht, Fehler innerhalb einer bestehenden Annahme zu korrigieren. Ne, klassisches Beispiel, was da immer wieder angeführt wird: Ich habe eine Zimmertemperatur, die ich erreichen möchte, ich habe einen Thermostat, ich messe die Abweichung und korrigiere meinen Fehler in der Steuerung. So. Sie grenzen das aber ab vom Double Loop Learning. Da wird nicht nur der Fehler korrigiert, sondern da wird auch die Annahme selbst überprüft. Also, ich habe Zimmertemperatur, Thermostat, Abweichung. Ich frage aber nicht nur, wie kann ich diese Abweichung wieder korrigieren, sondern ich frage auch noch, macht denn eigentlich vor diesem neuen Messwert mein Zielwert noch Sinn? Ne? Also nicht nur fragen, wie verbessern wir die Lösung, sondern sind wir weiter vom richtigen Problem ausgegangen? Stimmt unser Bild vom Kunden, vom Nutzen oder stimmt unser Bild davon, wie dieses Produkt, was wir da gerade entwickeln wollen, gekauft, genutzt und betrieben wird? Das ist total unbequem. Aber nachjustieren ist eben halt noch kein Lernen, sondern manchmal eben nur Reparatur. Ne? Produktentwicklung braucht also nicht zuerst immer mehr Informationen, sie braucht eine gemeinsame Deutung. Ne? Wenn wir da von Carl Weick das Sense-Making sehen, Organisationen handeln selten auf Basis vollständiger Wahrheiten. Ne? Sie brauchen eine plausible gemeinsame Deutung, um handlungsfähig zu werden. Praktisch heißt das, es reicht eben nicht, dass viele Bereiche irgendwas beobachten. Da muss eine gemeinsame Lesart draus entwickelt werden. Ne? Also nicht der Kunde hat gesagt, der Vertrieb meint, Technik sieht irgendwas, ne, sondern was heißt das zusammen? So Beispiele für solche Lernhypothesen sind, das Kundenproblem ist vielleicht relevant, aber eben nicht dringend genug. Ne, oder die Lösung ist vielleicht attraktiv, aber operativ zu schwer. Oder auch schlichtweg der Koffer, das fehlt. Ne, das sind Arbeitsannahmen, Lernhypothesen. Also, wenn wir uns das anschauen, Produktentwicklungsprojekte erzeugen dauernd Erkenntnisse. Ne? Wir machen halt, wie gesagt, Interviews, Tests, Technikchecks, irgendwelche Workshops. Das alles ist Lernen, aber eben häufig nur lokal. Ne? Ein Bereich versteht etwas besser. Marketing versteht etwas besser, Vertrieb. Aber nicht die Menge dieser Erkenntnisse entscheidet, sondern eben, ob sie zusammenfinden. Ne? Der typische Bruch, ne? Da wird so ein Kundenproblem beschrieben, da wird eine Lösung entwickelt, da wird eine Umsetzung geplant und die Vermarktung nachgezogen. Aber niemand fragt eigentlich, passt unser gemeinsames Bild noch zusammen? Ne? Oder optimiert jetzt jeder nur seinen Ausschnitt? Ne? Sind eben solche Dinge wie, wir lösen ein dringendes Kundenproblem, das wäre eine Annahme. Ne? Der Nutzen ist erklärbar, die Organisation kann das liefern. Aber diese Annahmen müssen gemeinsam verprobt werden. Sonst entstehen halt eben Teilwahrheiten, aber kein tragfähiges Produktbild. In aller Regel produziere ich damit Widersprüche. Das fast schon zwangsläufig. Ne? Manchmal sagen die Kunden aus der Marktforschung heraus, das ist wichtig. Die Technik sagt bei dem Feature, aber das ist aufwendig. Marketing sagt, es ist super schwer erklärbar, Vertrieb sagt, es ist schwer verkaufbar, Service sagt, oh, das kriege ich schwierig nur im Betrieb eigentlich hin. Dann sagt aber die Führung, aber es ist strategisch total relevant. Was ist der Reflex? Der Reflex ist dann, dass diese Widersprüche geglättet werden. Ne? Eine Sicht gewinnt, eine Perspektive gewinnt, die anderen werden irgendwie wegmoderiert. Dann hat man Ruhe. Dann läuft das Projekt auch wieder schön. Du hast Ruhe, aber nicht unbedingt eine Erkenntnis daraus geholt. Ne? Der bessere Reflex wäre eigentlich, diese Widersprüche als Lernmaterial behandeln. Also nicht fragen, wer hat Recht, sondern was zeigt uns dieser Widerspruch über unser Produktverständnis? Ne? Also als Beispiel, der Bedarf ist da, aber wir haben keinen Kaufanlass. Ne? Ergibt sich daraus vielleicht ein anderes Problem, also Kundenproblem. Ne? Oder der Nutzen ist klar, eigentlich, aber schwer erklärbar, dann ist vielleicht die Wertlogik unscharf. Ja? Oder die Lösung ist attraktiv, aber die Umsetzung ist total schwer. Na, dann ist vielleicht das Produktversprechen zu breit. Also Widersprüche sind nicht das Ende der Produktentwicklung, sie sind eben oft der Anfang des Produktlernens an der Stelle. Zudem wird der wichtigste Schritt häufig übersprungen. Ne? Also zwischen Beobachtung und Handlung liegt die Deutung. Häufig haben wir es, wir beobachten was, dann handeln wir danach. Aber wir müssen erstmal zusammen deuten. Ne? Was wurde beobachtet? Was bedeutet das? Und was heißt das dann letztendlich für unser Produktverständnis? Ne? Und diesen Schritt hast du halt genau das, was wir gerade hatten. Ne? Research sieht einen Bedarf oder ein Produkt sieht eine Lösung. Haben alle recht, aber niemand hat das Ganze im Blick. Nun, ohne gemeinsame Deutung wird aus Wissen halt eben nur so ein Hintergrundrauschen. Ne? Deswegen sollte eben in so Produktentwicklungsterminen nicht nur offene Punkte geklärt werden, sondern es muss auch immer eine gemeinsame Lesart erzeugt werden. Damit meine ich nicht eine Konsenssoße, ne? Nicht Konfliktenvermeidung, sondern wirklich gemeinsame, belastbare Lernhypothesen, wie ich es gerade beschrieben habe. Ne? Eine gute Lernhypothese ist nämlich mehr wert als 10 unverbundene Erkenntnisse. Die stehen dann da einfach nur so doof im Raum rum und keiner macht was damit. Deswegen braucht ihr eine Lernarchitektur. Ne? Weil Lernen, also Gelerntes wandert nicht von alleine von A nach B. Ne, ihr braucht eine Architektur. Das ist jetzt nicht direkt eine Bürokratie oder jetzt auch nicht direkt ein neues Wissensmanagement-Tool, was ihr braucht oder irgendeine Form von Reporting, sondern einfach nur eine wiederholbare Art, Erkenntnis zusammenzuführen. Ne? So eine Lernarchitektur, die muss nämlich Folgendes leisten. Die muss Perspektiven sichtbar machen, die muss Annahmen offenlegen, die muss Widersprüche nutzbar machen und dadurch ein gemeinsames Verständnis schärfen. Ne? Das ist auch ein Riesenunterschied. Das ist einmal der Meeting-Rhythmus, ne? Im klassischen Produktentwicklungsstatusbericht. Ne? Da habe ich, was ist fertig, was ist offen, wer braucht was. Und ich habe einen Lernrhythmus. Da geht es dann eher darum zu sagen, was verstehen wir heute anders, welche Annahme ist schwächer geworden oder was ist unsere Lernhypothese für die nächste Runde. Ne? Nur weil die Menschen nämlich regelmäßig in ihren Projektmeetings zusammenkommen, lernen die halt eben noch nicht. So, und Strukturen darf Lernen nicht ersticken. Ne? Und Lernen darf aber auch Strukturen nicht auflösen. Und dafür braucht es eine Methode. Und ja, wir haben für uns aus der Erfahrung vieler Projekte und dem, was ich jetzt hier gerade schon schildere, bei Effektweit eine Methode entwickelt. Das Product Flywheel haben wir es genannt. Das hat jetzt nichts mit dem Flywheel von Collins zu tun. Es ist aber halt auch eine Art Schwungrad. Es geht in Zyklen und es denkt Produktentwicklung eben als lernendes System. Na, es gibt immer so eine Grundbewegung, die wir haben, die wir immer wieder iterieren, wo wir sagen, erkennen, also was sehen wir, was machen wir daraus und trägt das, was wir daraus gelernt haben, erkennen, fokussieren oder gestalten und verproben. Das ist jetzt keine Methodenlistung, sondern Lernbewegung. Ne? Da geht es darum, dann das Kundenproblem zu schärfen, dann die Wertlogik zu überprüfen, die Machbarkeit verstehen, das Go-to-Market mitzudenken, Reibungen zu erkennen und eben dieses gemeinsame Verständnis zu aktualisieren. Ne? Und deswegen ist es auch für uns immer schwer zu erklären. Das Produkt Flywheel ist nämlich dann interessant, wenn man es eben nicht als nur als reinen Prozesskreis liest, sondern eben als so eine Art Lernarchitektur. Eine Lernarchitektur, in der nicht jede Funktion alleine lernt, sondern eben die Organisation ein gemeinsames Produktverständnis aufbaut. Deswegen vielleicht beim nächsten Produktentwicklungstermin nicht mit dem Status anfangen. Also nicht, wo stehen wir, was ist fertig, was ist offen, sondern was verstehen wir heute als Organisation anders als beim letzten Termin? Ja, und dann vielleicht 3 kurze Klärungen. Wo sind diese Erkenntnisse entstanden? Wo widersprechen sie sich? Und welche gemeinsame Lernhypothesen nehmen wir mit in unseren nächsten Zyklus? Da geht es nie um finale Wahrheiten. Da geht es immer um bessere Arbeitsannahmen. Ne, pragmatisch heißt nicht, schneller eine Lösung zu behaupten, sondern pragmatisch heißt ja auch, schneller zu klären, was wir gemeinsam verstanden haben. Und das ist auch so häufig der Punkt, ne? Pragmatismus wird damit, wir machen es ganz schnell und der Lauteste setzt sich durch. Nee, darum geht es eben nicht im Pragmatismus, ne? Sondern es geht halt darum, schneller zu klären, was wir gemeinsam verstanden haben, aus meiner Sicht zumindest. Das bringt mich so ein bisschen zum Fazit. Also Produktentwicklung scheitert oft nicht an fehlendem Wissen, sondern daran, dass Wissen fragmentiert bleibt. Ne? Teams können lernen, also die einzelnen Teams, ohne dass die gesamte Organisation lernt. Was auch wichtig dabei ist, die Widersprüche, die entstehen, zwangsläufig entstehen, sind kein Störfall. Das ist pures Lernmaterial. Und indem ihr diese Widersprüche aufnehmt, ne, und gemeinsam deutet, dadurch entsteht organisationales Lernen oder das ist der Kern des organisationalen Lernens. Ne? wenn wir Argyris und Schön nehmen, Single Loop Learning und Double Loop Learning. Double Loop Learning als überlegene Form auch von den beiden kristallisiert. Die sagen halt, du musst immer die Annahmen mitprüfen. Ne? Ganz wichtiges Ding. Und Bike Sense Mating sagt, wir brauchen dafür eine gemeinsame Deutung. Rückkopplung ist wichtig laut Rees, und das Stage Gate bringt uns halt Struktur. Das Produkt Flywheel, wie wir es entwickelt haben, verbindet diese Logik eben genau als Lernarchitektur. Also Produktentwicklung braucht eben nicht nur bessere Ideen, sie braucht eine Organisation, die gemeinsam lernt. Wenn ihr jetzt gerade so ein Produkt entwickelt oder irgendwie ein neues Angebot in den Markt bringen wollt, dann schaut nicht nur auf die Roadmap, nicht nur aufs Budget, nicht nur auf den Launch-Termin, sondern schaut auf den Lernfluss. Ne? Da reichen 3 Fragen als erster Test. Ne? Immer die Frage, wo entstehen Erkenntnisse und wo bleiben sie hängen? Welche Widersprüche werden nicht sauber geklärt? Und was versteht ihr heute wirklich anders als noch vor ein paar Wochen? Ne? Wenn es bei diesen Fragen unscharf wird, dann lasst uns doch mal ganz kurz quatschen. Ne? 20 Minuten Blick auf euren Produktentwicklungsprozess. Wo lernt ihr schon? Wo bleibt Lernen fragmentiert? Und vielleicht auch, ob das Product Flywheel euch wirklich als Lernarchitektur helfen kann. Ne? Manchmal sieht man nämlich schon in 20 Minuten, ob so ein Produktentwicklungsprozess wirklich lernt oder nur sehr ordentlich beschäftigt ist. So. Wenn euch das geholfen hat, dann nehmt doch den Podcast mit in euer Produktentwicklungstermin und empfehlt den da. Ne? Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch gut, abonniert den Podcast, liked den gerne, auch gerne auf LinkedIn, und am meisten freut mich wie immer, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss!